D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer am Nord- oder Südpol im Winter schwer krank wird, hat ein Problem. Gerade haben wir so einen Fall. Habt ihr ja gerade bei uns gehört. Zwei Forscher am Südpol sind so krank, dass Hilfe kommen muss. Die Koordination dafür dauert Wochen. Flugzeuge können in dieser Jahreszeit bei absoluter Dunkelheit und bis zu minus 70 Grad dort eher nicht landen. Hat aber trotzdem geklappt. Wir sprechen gleich mit einem Polarforscher, der genau das schon gemacht hat. Also im Notfall Leute dort wegbringen. Und ich werde natürlich fragen, ob das Flugzeuglanden dabei die größte Herausforderung ist. Die Redaktionskonferenz am Mittwoch mit im Studio wieder Sebastian Rahms, der uns gleich von einem fantastischen Film erzählen wird.
Das wird sich erst noch zeigen müssen. Ja. Ob er so gut wie findet Dory, der gerade alle Rekorde schlägt, wage ich mal zu bezweifeln. Es geht um Emojis. Ja, im Film.
Ein Emoji-Film, so also wie Angry Birds im Film.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Vielleicht wird es auch ein bisschen so wie, wie war es mit den Spielzeugfiguren?
Lego the Movie.
Ah, nee, ich dachte doch dieses andere. Ja, weiß ich nicht, mit den...
Toy Story,
genau.
Großartiger Film.
Ja, Toy Story, der war gut.
Super. Und Lego the Movie war auch gar nicht so schlecht.
Habe ich nicht gesehen.
Also gut, wir freuen uns auf Emoji, der Film. Und einen Tag vor der Brexit-Wahl haben wir auch nochmal die Stimmung dazu eingeholt. Hört ihr gleich. Euch einen schönen Abend. Am Mikrofon ist Ralf Günther.
D-Radio Wissen.
Die Briten.
Die Briten sollen also entscheiden. Und es ist Zeit, ihnen zuzurufen, dann geht doch. Erst der Entzug macht das spürbar, was schon jetzt nicht mehr ist. Ein Weiter-so ist inzwischen die quälendste Vorstellung. Quälender, als jede Trennung sein kann.
Interessant. Es klingt ein wenig nach enttäuschter Liebe. Miriam Meckel hatte hier die Schnauze voll. Das Zitat stammt aus ihrer Kolumne in der Wirtschaftswoche, in der sie auch Chefredakteurin ist. Aber verstehen kann ich es schon, ne? Es ist eine undankbare Situation momentan. Die Briten, die machen ein Referendum über den Austritt und es ist die ganze Zeit super knapp. Und wir hier, wir können eigentlich nur warten und zuschauen. Das macht natürlich mürbe.
Richtig mürbe. Ja,
richtig mürbe. Und deswegen bist du, Stefan Beuting, heute mal rausgegangen. Und hast gefragt, ob die Leute vielleicht genau wie Miriam Meckel auch schon mal den Briten Tschüss sagen wollen als Reporter?
Genau, um dieses lähmende Warten, in dem wir hier alle stecken, mal zu überbrücken und um mal zu schauen, wie die Leute denn so drüber denken. Also was wäre denn, wenn die schon draußen wären?
Ja, war schön mit dir, aber hat jetzt auch gereicht.
Tschüss dann, mach's gut, jetzt musst du selber gucken, wie du klarkommst.
Cool, dass Großbritannien drin war. War auch wichtig, also ein wichtiger, starker Partner. Aber dieses ewige Diskutieren hat dann irgendwann noch genervt. Und dass das vorbei ist, ist dann jetzt auch mal ganz gut.
Goodbye!
Krass! Da haben ein paar die Briten eigentlich schon komplett abgeschossen, ne?
Genau, und der letzte war ja noch ganz happy. Das war aber doch dann die kleinere Gruppe. Eine etwas größere Gruppe kann oder will dazu gar nichts sagen.
Oh, mir fällt gar nichts ein.
Nee. Ich habe mich auch ehrlich gesagt mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt.
Nee. Mir fällt jetzt gerade auch nichts ein.
Ja, keine Ahnung, kein Interesse. Das fand ich eigentlich schon beachtlich, weil das ja doch irgendwie das Top-Thema der letzten Tage ist und sich immer noch mehr verdichtet. Und die meisten, die sich dann eigentlich doch schon vorstellen sollten, dass Großbritannien geht, die fanden das dann doch ein bisschen traurig, vielleicht sogar ein bisschen schade.
Ja, schade Großbritannien. Es wäre gut gewesen, wenn ihr bei uns im Euroraum geblieben wärt, Europaraum in der EU. Und solidarisch mit uns gehandelt hätte, dass wir die Probleme gemeinsam anpacken und reformieren und nicht aufgeben.
Ja, schade, dass er geht, weil die EU damit einen weiteren Sargnagel abbekommt.
Ich denke, dass die sollen in die EU bleiben, bleiben, ja.
Wäre mit Sicherheit schade, weil ihr dann viele wirtschaftliche Vorteile, die ihr auch habt, dann wieder verlieren würdet und euch mit Sicherheit nicht politisch stärker darstellen würdet, als ihr jetzt schon dasteht.
Ja, Fazit, also politisch war es nur stellenweise. Einmal kam ich mit einem ins Gespräch, da ging es dann um die neuen Machtverhältnisse in der EU nach einem eventuellen Austritt Großbritanniens. Das hieß ja dann mehr Einfluss für die ehemaligen Ostblockstaaten, weniger liberale Ausrichtung, so etwas. Also und insgesamt war eigentlich doch ein großer Teil desinteressiert, ein Teil etwas betroffen und kaum einer jetzt wirklich geschockt. Und einmal gab es noch eine ganz praktische Befürchtung.
Da müsste ich ja wieder mit meinem Reisepass nach Großbritannien reisen, oder? Das fände ich da ein bisschen unangenehm, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wie das eigentlich funktioniert.
Okay, momentan braucht man auf jeden Fall bei der Einreise noch ein Perso, weil das ist ja nicht Schengen.
Ja.
Man kommt nicht so durch. Unser Reporter Stefan Beuting hat mal die Stimmung vorgefühlt, was beim Brexit alles so passieren kann, was wir so zu erwarten hätten, eigentlich relativ abgeklärt alle, oder?
Ja. Einmal wurde es dann aber in der Vorausschau doch ganz kurz emotional.
Kommt bald wieder.
Sehr schön. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sebastian, 72 neue Emojis. Speck gibt es jetzt als Emoji.
Gebratenen Speck,
ja, gebratenen Speck, Döner, Kebab. Es gibt eine Gurke, die brauchen wir unbedingt. Aber jetzt soll anscheinend die nächste Emoji-Rakete gezündet werden. Was kommt da auf uns zu, Sebastian?
Ja, nicht weniger als ein Animationsfilm aus dem Hause Sony. Der Titel des Ganzen soll Emoji Movie Express Yourself sein und am 24. August nächsten Jahres in den deutschen Kinos starten. Nach ersten Informationen soll uns der Film laut filmstarts.de auf überraschende und witzige Art in die Welt unserer Telefone entführen und die beliebten Figuren näher bringen. Ja, pass auf, die seit langem zu unserem Alltag gehören. Allein unter den neuen... Ja, ist gut, ne?
Ja.
Und ich meine, du hast ja schon was aufgezählt, also Gurke und Speck, aber es gibt ja auch genug Tiere unter diesen neuen Emojis.
Oh,
da tummeln sich ja schon einige potenzielle Protagonisten für diesen Film, wie der Gorilla Silberrücken, da gibt es ein Nashorn, einen Fuchs, einen Salamander oder ein Hai und noch vieles mehr. Da gibt es echt genug Material.
Wie ist das denn mit den Rechten an den Emojis? Kann Sony die einfach so verwenden alle?
Einfach so anscheinend nicht, denn der ehemalige Videospielproduzent Marco Haskes hält wohl die Rechte an dem Namen Emoji, indem er eine Markenlizenz auf etliche Titel hält, wie Emoji Town und Emoji Planet und so weiter. Habe ich auf moviepilot.de gelesen. Angesprochen auf das Thema hat er gesagt, ich bin gespannt, wie Sony einen Film mit dem Namen und entsprechendes Merchandising produzieren will, vor allem mit Hinblick auf die Tatsache, dass unsere Marke bereits unter Lizenzpartnern und Händlern auf der ganzen Welt erfolgreich etabliert ist. Sonys Anträge auf Markenanmeldung in den USA wurden abgelehnt, während unsere registriert und im aktiven Gebrauch sind. Mhm. Regie soll angeblich Anthony Leondis führen, der jede Menge Erfahrung im Animationsbusiness mitbringt. So war er schon verantwortlich für die Filme Igor und Kung Fu Panda Secrets of the Masters.
Du hast gerade gesagt, dieser Film... Dieser Film soll uns entführen in unsere eigenen Smartphones, was wir so benutzen. Ich habe gerade mal geguckt, was mein meistbenutztes Emoji ist. Das ist ja immer auf der ersten Seite. Frequently used Emojis. Und bei mir ist es, guck, das lachende Männchen. Also das, was sich kaputt lacht. Ja, mit den Tränen in den Augen.
Ja.
Ich habe nur gesehen, ich habe hier anscheinend in meinen meistbenutzten Emojis auch ein Bikini. Guck mal. Und ein Lippenstift. Was sagt das denn über mich aus?
Ja, was sagt das für eine Rolle? Was gibt das für eine Rolle, frage ich mich gerade.
Schnell Musik.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bitte rettet mich. Bitte rettet mich, ich bin krank. Meine Koordinaten sind 90 Grad südlicher Breite und 0 Grad westlicher oder östlicher Länge. Wer jetzt bei Google Maps nachschaut, der wird sehen, diese Koordinaten sind nicht die von Castrop-Rauxel oder Villingen-Schwenningen, sondern es ist extrem schwer, da eine Rettung durchzuführen. Das ist nämlich der Südpol und direkt daneben liegt die Forschungsstation Amundsen-Scott. Dort sind zwei Forscher krank. Einer muss auf jeden Fall ausgeflogen werden. Ein Riesen-Act, eine unglaubliche Rettungsaktion in der Antarktis. Dort ist tiefster Winter. Es ist Tag und Nacht stockdunkel. Extreme Bedingungen für eine Landung eines Flugzeuges. Die ist aber gestern geglückt. Jetzt müssen die nur wieder weg. Dr. Eberhard Kohlberg ist als Logistiker am Alfred-Wegener-Institut verantwortlich für die deutsche Neumeier-Station 3 in der Antarktis. Herr Kohlberg, Sie sind immer wieder nach da unten unterwegs mit dem Flugzeug. Wie sind solche Flüge im Vergleich jetzt mit einem Ferienflieger nach Mallorca?
Die Flüge, ja eigentlich, wenn die Bedingungen alle gut sind, insbesondere das Wetter, fühlen sie sich wie, zumindest die Interkontinentalflüge in die Antarktis, wie normale Flüge an. Außer, dass plötzlich die Landebahn aus Eis besteht. Das ist vielleicht schon ein kleiner Unterschied, mit dem man sich erstmal vertraut machen muss, ja. Innerhalb des Kontinents die Flüge, die sind natürlich schon etwas deutlich anders, langsamer, unbequemer, naja, das alles, was dazugehört, so eben halt in Polargebieten.
Wie ist denn da die Landung auf dem Eis?
Die Landung ist auf dem Eis ist ganz glatt. Die ist fast sanfter, kann man sagen, als auf einer Betonpiste auf einem normalen Verkehrsflughafen. Die Maschine landet, die großen Transportmaschinen landen mit Radfahrwerk und setzen wirklich sehr sanft auf. Man merkt eigentlich kaum, manche Landung hier auf dem Flughafen ist härter als dort. Die Landebahn entsprechend auch lang, also das ist ja kein Problem. und auch für die kleinen Flugzeuge. Die Landebahnen sind auf Schnee, die sind präpariert, da landen die Flugzeuge mit Ski.
Wie kalt oder auch wie dunkel ist es denn da momentan um diese Jahreszeit in der Antarktis?
Ja, momentan ist es natürlich komplett dunkel. Wir haben gerade die längste Nacht hinter uns. Gestern war der Mittwintertag und damit wird es überhaupt nicht hell.
Und wie kalt?
Temperaturen liegen, je nachdem, wo man natürlich ist. Am Pol liegen sie bei minus 60 Grad, bei Neumayer, also unserer Station, so bei minus 30 bis minus 40 Grad.
So, jetzt haben wir da absoluten Winter. Wir haben die ganze Zeit Nacht. Wie isoliert ist denn da so eine Station? Schlimmer als auf der ISS da oben in ein paar hundert Kilometern Höhe, zumindest im Winter?
Ja, schlimmer will ich nicht unbedingt sagen, aber es ist schon vergleichbar. Es ist schon vergleichbar. Die Station ist nicht erreichbar oder ganz schwierig erreichbar. So ähnlich wie wenn man auf die ISS jetzt müsste und jemanden holen müsste. Das Einzige, was gut funktioniert, ist die Kommunikation via Satellit.
Okay, also Verbindung nach draußen gibt's Internet?
Ja, gibt es auch. Die Raumstation ist ähnlich angebunden eben halt. Also die Verbindungen, die Kommunikationsmöglichkeiten sind sehr gut vergleichbar.
Sind Sie schon mal krank geworden auf so einer Antarktis-Forschungsreise, die Sie gemacht haben und haben gedacht, oh, jetzt komme ich aber schwer zurück, ich muss mich zusammenreißen?
Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben bisher, aber ich bin von Hause aus Mediziner. Und habe also mehrere Evakuierungen von Verletzten oder auch Kranken eben halt schon gemacht.
Und wie kompliziert war das?
Das ist meistens sehr, sehr kompliziert, weil man da eine ganze Rettungskette ja in Gang setzen muss und braucht dann meistens ja auch die Zusammenarbeit und die Koordination im internationalen Bereich. Also man hat seine Kooperationspartner international, die Vertragsstaaten der Antarktis, die sich gegenseitig unterstützen. Und dann möglicherweise den Patienten auch von Station zu Station bis dann in die zivilisierte Welt wieder zurückbringen. Dazu braucht man unter Umständen mehrere Brücken sozusagen.
Holen einen da eigentlich die gelben Engel dann auch ab? Wäre das ein Land, die gelben Engel einen abholen?
Nein, nicht. Nein, man kann natürlich Flugzeuge chartern, aber das ist natürlich unter den Bedingungen jetzt Polarnacht und Winter und tiefste Temperaturen extrem schwierig. Nur mit den hochmodernen, sehr empfindlichen Flugzeugen da um diese Zeit also jetzt zu landen und zu fliegen. Möglich ist es, aber es braucht einen riesigen Vorlauf. Und die Kosten, davon wollen wir gar nicht reden.
Abgesehen von den Kosten, wenn es wirklich schnell gehen muss, wie schnell geht das denn dann?
Also zu dieser Zeit jetzt, wenn wir um diese Jahreszeit reden, da brauchen Sie einen Vorlauf von ungefähr 2 Wochen, bis Sie dann also möglicherweise vor Ort sind mit dem Flieger.
Also auch bei einem medizinischen Notfall 2 Wochen, bis jemand da ist und dann muss man auch erstmal wieder wegkommen.
Ja.
Wie ist denn das bei so Krankheiten, die man vielleicht ein bisschen vor sich herschieben kann, zum Beispiel Zahnschmerzen? Dann schmeiße ich mir jetzt erstmal für die nächsten 3 Wochen jeden Tag eine Ibuprofen rein und ertrage es.
Naja, das ist eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist, dass der Stationsarzt, denn auf jeder Überwinterungsstation, die ganzjährig besetzt ist, ist auch ein Arzt und die sind eigentlich in der Regel alle auch zahnmedizinisch zumindest für die Notfallbehandlung vorbereitet und vorgebildet.
Wie rettet man kranke Forscher von einer Polarstation? Eberhard Kohlberg hat das selber schon gemacht. Er ist Logistiker am Alfred-Wegener-Institut und verantwortlich für die deutsche Neumayer-Station Nummer 3 in der Antarktis.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das 2016er Wetter, das können wir als komisch abstempeln, oder? Dieser komische Gewitter-Starkregen-Mix der vergangenen Wochen und dann plötzlich morgen mal ganz kurz 35 Grad und heute auch ganz komisch. In vielen Regionen ist es bewölkt, 24 Grad warm, aber es fühlt sich trotzdem heiß und stickig an. Tja, wir können verstehen, ne, dass sich gefühlte Temperaturen im Winter so anfühlen. Also, dass wir im Winter sagen, wenn es sehr, sehr kalt ist und dann noch ein Wind dazukommt, dass es noch kälter sich anfühlt. Aber was passiert da heute und morgen? ZDF-Wettermoderatorin Katja Horneffer, für mich fühlt es sich also heute nach 29 Grad an, es sind aber nur 24. Bin ich damit alleine?
Damit bist du überhaupt nicht alleine. Das ist einfach die Schwüle. Die hohe Luftfeuchtigkeit bewirkt, dass unser Schweiß nicht mehr abtransportiert werden kann. Und deswegen kommen uns Temperaturen, die auf dem Thermometer vielleicht nur 22, 23, 24 Grad entsprechen, eben deutlich wärmer vor. Das können 5 bis 10 Grad mehr sein als das, was wir auf dem Thermometer ablesen. Das liegt einfach an der hohen Luftfeuchtigkeit.
Gefühlt 5 bis 10 Grad mehr, sagst du? Das ist schon eine Menge. Diese hohe Abweichung liegt momentan also wirklich nur an der Schwüle oder gibt es noch andere Gründe?
Naja, und daran, ob es gerade viel Wind gibt. Also wenn jetzt heftiger Wind wehen würde, dann hättest du wieder eine Abkühlung. Aber wenn kein Wind weht und die Luft ist stickig und es gibt keine Luftbewegung und du hast diese hohe Luftfeuchtigkeit, dann können das eben durchaus 5 bis 10 Grad mehr sein.
Wenn ihr die gefühlten Temperaturen bewertet für die kommenden Tage, dann habt ihr da so Modelle, an denen ihr euch entlang hangelt?
Ja, also die gefühlte Temperatur, das ist eine ganz schwierige Kiste, weil da gibt es verschiedene Formeln, die Verschiedenes mit berücksichtigen. Da kann die Sonnenstrahlung, die Sonneneinstrahlung berücksichtigt werden. Ist natürlich klar, wenn die Sonne sehr steil am Himmel steht, wie jetzt, dann kommt natürlich gefühlt auch viel mehr von dem Licht einfach bei uns hier unten am Erdboden an. Geht durch die Atmosphäre einfach durch. Anders, als wenn die Sonne ganz tief steht, weil wir vielleicht Frühling oder Herbst haben und sie einen langen Weg durch die Atmosphäre zurücklegt. Also das kann mit eingehen. Dann muss natürlich die richtige Temperatur, die wir mit dem Thermometer messen, mit eingehen. Die Luftfeuchtigkeit. Dann muss natürlich mit eingehen der Wind. Also es gibt sehr viele verschiedene Faktoren, die da eingehen und deswegen gibt es auch verschiedene Formeln, um gefühlte Temperaturen zu berechnen. Das Üblichste, was man immer kennt, ist dieser Windchill-Faktor, der hat eben vor allen Dingen den Wind mit drin und das hilft uns jetzt in diesem Fall überhaupt nicht weiter und deswegen gibt es verschiedene Menschen, die verschiedene Formeln erstellt haben, um eben diesem Temperaturempfinden einfach Rechnung zu tragen. Und auch wir beim ZDF haben uns eine Formel ausgedacht, wir nennen das den Horneffer-Schüler-Index, weil mein Kollege Henning Schüler, der das programmiert hat, weil da natürlich die verschiedenen Wetterparameter mit eingehen. Deswegen heißt für uns jetzt dieser Index so, andere benutzen andere Formeln, die aber natürlich alle, es ist ja sowieso nur sowas, Pi mal Daumen, nicht? Das ist auch noch individuell sehr unterschiedlich, wie du es empfindest. Aber wenn wir jetzt sagen, in den nächsten Tagen erwarten wir deutschlandweit gesehen bis zu 35, 36 Grad, kommt uns aber locker vor wie 40 Grad, dann bedeutet das einfach für den Einzelnen, oh, ich muss aufpassen, kann sehr schwül sein, ich trinke mehr und ich bleibe in den heißesten Stunden, also um die Mittagszeit, früher Nachmittag bleibe ich eher drin und mache meinen Jogging oder was auch immer ich vorhabe, eben nicht in dieser Zeit, wo es besonders Hitzebelastung gibt.
Wenn du das Wetter präsentierst im ZDF, welche Temperatur gibst du bevorzugt an? Wahrscheinlich beide, aber...
Naja, nee, also normalerweise nehmen wir schon die, die man am Thermometer abmessen kann. Und nur dann, wenn es wirklich exorbitante Unterschiede gibt, wie zum Beispiel heute Abend. Also heute Abend werde ich bei dem Dreisat-Wetterbericht genau darauf eingehen, dass eben die gefühlte Temperatur ganz anders ist, viel höher ist, aber dass es auch deutschlandweit dann auch mal unterschiedlich sein kann. Also wenn ich an der Küste bin, da kühlt im Moment noch das Wasser von Nord- und Ostsee, deswegen fühlt es sich da auch noch mal kühler an, als die auf dem Thermometer abzulesenden 24 Grad. Wenn ich dann einen Wind habe, der über das kalte Wasser streicht, dann kommt mir das nur wie 17, 18 Grad vor, obwohl das Thermometer mir was anderes vorgaukelt. Also das machen wir, aber das machen wir wirklich nur in Ausnahmesituationen. Denn natürlich auch im Winter, wenn es dann sehr stark weht, dann sagen wir, passt auf Leute, zieht euch eher noch wärmer an. Das sind zwar 2, 3 Grad plus auf dem Thermometer, aber ihr fühlt das wie minus 5, minus 7 Grad. Und dann weiß man, aha, okay, da sollte ich dann für euch doch Schal und Mütze dabei haben.
Was waren so die krassesten Abweichungen, die du bisher in Deutschland erlebt hast?
Ja, das sind schon diese bis zu 10 Grad.
Was passiert da eigentlich morgen? Ne? Es heißt ja, ja, 32 bis 35 Grad, gefühlt bis zu 40 Grad. Werden da morgen diese Gefühle einfach nochmal verstärkt bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Denn wenn dann die strahlende Sonne kommt und wenn dann eben ein neues kleines Tief, das sich da ja ankündigt, das Marien, das da derzeit über Frankreich liegt, wenn das heranzieht und nochmal so Gewitterluft zu uns reinpumpt, dann wird die Luftfeuchtigkeit noch weiter ansteigen. Und wenn ich schlussendlich eine Luftfeuchtigkeit von 100% habe, dann kann der Schweiß überhaupt nicht mehr abtransportieren, kühlt gar nicht mehr. Und dann ist es wirklich nahezu unerträglich. Dann sind es wirklich temperaturgefühlt über 40 Grad. Also es ist nochmal eine Steigerung gegenüber heute.
ZDF-Wetterfrau Katja Horneffer heute Abend in Dreisat zu sehen. Da wird sie auch über gefühlte Temperaturen sprechen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hitze. Schwül. Morgen gefühlt über 40 Grad. Endlich Sommer eigentlich, oder? Findet auch der Chaos Camping Club. Ja, die haben immer wieder nette Ideen, Lifehacks, so fürs Camping oder fürs Grillen im Freien, in der Hitze. Und die hauen sie dann so in ihrem Blog raus. Die Radio Wissen ist hier und wir haben Ben Beck in Würzburg dran. Er ist Koch und Mitglied im Chaos Camping Club. Ben, euer Lifehack für morgen, für die Hitze, wenn die Getränke möglichst schnell kalt werden sollen, dann am besten mit Salz und Eis kühlen. Wie geht das?
Das ist ganz einfach eigentlich, weil Eis hat ja Energie gebunden durch Einfrieren. Wenn man das jetzt ganz normal in Süßwasser reintun würde, würde es ganz normal auftauen. Aber wenn man jetzt ein bisschen Salz dazu tut, hat man einen tieferen Gefrierpunkt. Das heißt, man kann Temperaturen unter 0 Grad am besten noch erreichen. Das heißt, man kriegt die Sachen viel schneller kalt. Man nimmt dafür im Optimalfall einen großen Kübel oder Eimer, halb voll mit Wasser. Tu dann die Getränkedosen oder das Bier mit rein. Dann schüttet man oben drauf so viel Eis, wie es nur geht. Tu dann kleine Mengen Salz dazu, mischt alles um. Jetzt kommt das Wichtige. Man muss unbedingt hören, ob das Eis anfängt zu knacken und Geräusche von sich gibt. Wenn es keine Geräusche von sich gibt, muss man nochmal nachsalzen, dann ist die Mischung nicht optimal. Wenn man Glück hat, hat man innerhalb von ein paar Minuten schön eisgekühltes Bier.
Also ein schnelles kaltes Getränk, das wäre Lifehack Nummer 1 heute Abend. Aber was ist, wenn morgen die Mücken kommen? Hat viel geregnet, es gab viele kleine Pfützen, wo die jetzt geschlüpft sind und dann uns nerven. Was ist da euer ultimativer Tipp?
Der ultimative Tipp ist Teebaumöl. Teebaumöl an sich riecht ziemlich extrem, aber es hat den Vorteil, keine Mücke geht an einen ran, keine Zecke und alle anderen Tiere biegen auch um. Man gewöhnt sich auch selbst dran. Ich persönlich bevorzuge die Mischung. Ich tue noch ein bisschen Teebaumöl in Nivea-Creme oder andere Handcreme einmischen. Damit kann man sich auch einschmieren. Dann hat man auch nicht so einen ganzen penetranten Teebaumgeruch an sich.
Ja.
Und es lässt sich leichter verteilen. Da braucht man nicht so viel davon. Das heißt, nicht alle anderen außenrum kriegen das mit, dass man das drauf geschmiert hat.
Okay, also dann durchaus noch mit Flirtfaktor, weil sonst laufen ja die möglichen Paarungsbereiten.
Wenn jemand bei einem steht, wenn man genug Teebaumöl nimmt, ist er auch geschützt.
Ah, das ist natürlich praktisch. Komm zu mir, Baby. Bei uns kommt keine Mücke an.
Wir haben es letztes Jahr probiert am Bodensee. Überall außenrum waren Mücken. Uns hat keine einzige gestochen.
Alles klar. Ihr habt noch einen Tipp, einen Lifehack, ja, den wir vielleicht, wir hauen ihn jetzt einfach mal raus übers Radio, nämlich den Grill-Lifehack mit einem Einkaufswagen. Darf man das überhaupt?
Man kann aus einem handelsüblichen Einkaufswagen am besten mit nicht ganz viel Plastik einen wunderbaren Grillrost machen, den man auch später geputzt wieder zurückschieben kann. Man darf es bloß nicht mit dem Feuer übertreiben, weil die Abstände von so einem Einkaufswagen sind ein optimaler Grillrost, den man auch mit einer handelsüblichen Drahtbürste wunderbar wieder sauber kriegt.
Wirklich?
Weil es ja Edelstahl ist.
Also das Argument, ein Einkaufswagen kostet ja nur 1 Euro, das zählt natürlich nicht, ne? Also die Dinger
sind
richtig toll.
Der muss wiederverwertet werden und wieder zurückgebracht werden, sauber.
Die Lifehacks für den heißen Grilltag morgen in D-Radio Wissen bei uns. Dankeschön, Ben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir beide hier, die Radio Wissen, wir beide, Sebastian, über den Hashtag No Woman Ever berichtet, in dem Frauen ziemlich humorvoll über eine derbe Anmache sprechen, also Anmachen von Männern und darüber derbe herziehen. Heute kommen wir zum nächsten Hashtag und da versucht man auch mit humorvollen Mitteln etwas eher Unschönes zur Sprache zu bringen. Was genau, Sebastian?
Schöne Beleidigungen. Und das, man glaubt es kaum, sogar unter dem Hashtag schöne Beleidigungen. Da lassen so einige gerade ihre Hassenergie in die Tasten fließen, gepaart mit einer Prise Witz und Kreativität. Da kombiniert Fatih von Janze zum Beispiel Hausarbeit und emotionales Abreagieren zu: Ach, jetzt wo ich dich sehe, ich wollte auch noch den Müll runterbringen. Oder der pöbelnde Panda wird ein klein wenig vulgärer, wenn er sagt: Würden alle Schwänze aus dir sprießen, die schon in dir waren, würdest du aussehen wie ein Igel. Ja, und Quink haut raus: Auf deinem Grab werden einst die schönsten Blumen sprießen. Scheiße düngt gut.
Ja, ich glaube, mir fällt nicht so eine lange Beleidigung, habe ich gar nicht im Petto. Ich habe eher so ganz kurze Dinger. Ich mag gerne die Beleidigung du Arschlöcher. Weil wenn jemand quasi mehr ist als ein Arschloch, dann halt eben Plural, du Arschlöcher. Finde ich ganz gut. Kann aber noch wahrscheinlich jemand toppen, bestimmt, oder?
Ja, naja, ein bisschen schon. Annette Kreft gibt alles, wenn sie so beleidigt: Deine Haut ist so zart wie die eines 16-jährigen Pfirsichs. Und dann noch, habe ich gesehen, fast schon ein Klassiker, trifft für uns zu: Frau Xaus Y sagt: Du hast doch ein ganz hübsches Gesicht fürs Radio.
Ja, na, Ralf.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In München läuft gerade ein Prozess, der die Frage klären soll, ob eine Tierhalterin ihre Schlange mit lebenden Mäusen füttern darf oder nicht. Und wenn sie es darf, unter welchen Bedingungen das Ganze ablaufen soll. Man kann so eine Maus natürlich auch vorher töten. Wir versuchen jetzt mal das Thema von verschiedenen Seiten mit unserem Redakteur Sebastian Rams zu beleuchten. Sebastian, was steht da im deutschen Tierschutzgesetz dazu?
In Paragraph 1 steht, dass aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen ist, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Mhm. Würde heißen ja, dass Mäuse, die Schmerzen und Ängste empfinden und leidensfähig sind, eigentlich nicht lebend an Schlangen verfüttert werden
dürfen. Aber wenn wir den Paragraphen 2 mit ins Boot holen, kann man Paragraph 1 ganz schön relativieren, denn dort heißt es, wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend pflegen, verhaltensgerecht unterbringen und angemessen ernähren.
Und angemessene Ernährung wäre in dem Fall eine lebende Maus.
Genau.
So, und wie kommen wir jetzt raus aus dem Dilemma?
Ja, wo nur auf Biegen und Brechen. Beide Paragraphen können eben nicht gleich streng eingehalten werden. Ich konnte vor der Sendung mit Dr. Markus Bauer, dem Leiter der Auffangstation für Reptilien München e.V. sprechen. Und er hat mir gesagt, dass ein Jäger, wie die Schlange, dann verhaltensgerecht eben gehalten und ernährt würde, wenn sie, wie du es schon sagst, wie in der Natur jagen dürfe, also sprich, ne, lebendige Beute hätte. Und genau hier tut sich eine dankbare Grauzone auf, die jeder, der Mäuse an Schlangen verfüttert, nutzen sollte.
Man hat schon die Lesart in Deutschland, dass Totfütterung definitiv vorzuziehen ist vor der Lebendfütterung. Die Verhaltensgerechtigkeit, nämlich das Jagen meiner Schlange, kann ich auch mit einem aufgetauten, körperwarmen, toten Beutetier wunderbar simulieren, nämlich indem ich dieses Beutetier einfach künstlich bewege, an der Futterpinzette zum Beispiel. Und da kann ich die Schlange durchaus auch jagen lassen. Das machen unsere Tierpfleger jeden Tag, wenn sie solche Tiere füttern müssen. Und das Ganze kann man dann einfach im Bereich des Behavioral Enrichment sehen.
Denn laut Markus Bauer steht jeder Tierhalter in der Pflicht, seine Verantwortung nicht nur gegenüber dem eigentlichen Heimtier, wie in dem Fall der Schlange, sondern auch gegenüber Beutetieren wie der Maus auszuüben.
Okay, das heißt aber, ich muss als Schlangenbesitzer die Maus vorher töten, oder? Und wie mache ich das am vernünftigsten?
Also grundsätzlich kannst du auch bereits getötete, tiefgefrorene Mäuse kaufen und verfüttern. Mhm. So machen es auch Markus Bauer und seine Kollegen in der Reptilienauffangstation in der Regel. Wer die Beute aber erstmal lebend zu Hause haben will und sie dann selber töten muss, sollte sich an folgende Ratschläge halten.
Es gibt ein paar Methoden, die sind anerkannt als tierschutzgerecht. Das wäre das eine, dass man die Tiere eben mit CO2 in eine unwiderrufbare Betäubung versetzt. Man darf aber auch im Einzelfall, wenn man erfahren ist und sich das hat zeigen lassen, auch eine sogenannte zerebrale Dislokation vornehmen. Das heißt zum Beispiel einen Kopfschlag oder die Bleistiftmethode. Da lässt man das Tier über den Käfigdeckel laufen, fixiert das Genick und überstreckt. Das braucht aber wirklich Übung. Also ich kann das auch nicht.
Also ich kann das auch nicht, dann sollte man vielleicht besser die Finger davon lassen. Und was die Haltung der Mäuse, auch wenn sie als Beute vorgesehen sind, angeht, hat Markus Bauer eine klare Haltung.
Nochmal, wir reden hier über Säugetiere, wir reden hier auch über geistig relativ hochstehende Säugetiere. Also Nagetiere sind ja durchaus intelligent und sie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Das heißt, die Tiere müssen unter bestmöglichen Voraussetzungen so lange gepflegt werden. Das heißt, die brauchen einen Käfig, der Mindestmaße hat. Das ist im Säugetiergutachten festgelegt. Da gibt es auch Zahlen aus dem TVT-Gutachten, die man da anwenden kann. Die Tiere brauchen Verstecke, sie brauchen Nest, sie brauchen Klettermöglichkeiten, sie brauchen Beschäftigung und sie brauchen Sozialkontakt. Und daran sollte man sich einfach dringend auch halten, weil es gibt für die aus Sicht der Maus keinen Unterschied, ob sie Heimtier ist oder in 3 Wochen verfüttert wird.
Aber wenn die Schlange von Natur aus ein Jäger ist, ja, dann lässt sich jedes Tier mit einer toten Beute überlisten?
Nein, so leicht macht es einem die Natur eben wieder nicht. Wenn sich zum Beispiel in der Auffangstation für Reptilien in München zum Beispiel eine Königspython vehement weigert, tote Mäuse zu essen, wird sie dann doch einfach mit lebenden Tieren gefüttert. Da sieht Markus Bauer auch kein moralisches Dilemma.
Ja, das ist für mich ethisch sehr wohl vertretbar, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil da der vernünftige Grund, nämlich dass sie als Nahrung für andere dienen, und zwar nicht, weil mir langweilig ist, sondern weil die Natur das so vorgegeben hat, ist es meines Erachtens biologisch zumindest jederzeit vertretbar, und weil es biologisch vertretbar ist, für mich auch ethisch vertretbar.
Gericht in München muss jetzt klären, ist so eine Lebendfütterung von Mäusen erlaubt in Deutschland oder eben nicht? Ethisch vertretbar oder eben nicht? Dankeschön, Sebastian Rahms. Mhm. Meine Mäusegeschichte ist übrigens die, wir hatten mal eine Maus, die regelmäßig vorbeikam, also so 2-mal im Jahr haben wir sie gesehen, hat geguckt, ob es was zu essen gibt bei uns, hat gesehen, da gibt es nichts, da liegt nichts auf dem Boden rum, der Typ saugt so oft und ist dann wieder gegangen. Und das war eigentlich ganz nett, weil diese Maus war wirklich ganz selten nur da und hat auch keine Köttel hinterlassen und so, aber sie kam zum Sterben zu uns und ist dann unter der Küche gestorben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bei VW war heute was los. Hauptversammlung und das mitten im Dieselskandal, im Abgasskandal. Das Treffen der Aktionäre in Hannover und viele Kleinaktionäre, die waren richtig wütend, verständlicherweise. Viel machen können sie natürlich nicht, dazu reichen die Anteile der Kleinaktionäre nicht. Dafür war die Kritik umso lauter. nachdem VW millionenfach Abgaswerte manipuliert hatte und unzählige Klagen und Forderungen gegen VW vorliegen. Da hieß es heute von den kleinen Aktionären, ey, wir stehen vor einem Trümmerhaufen. Die Konzernchefs wurden als Umweltverbrecher betitelt. Und jetzt? Was ist zu tun? Ist Diesel nach dem ganzen Schlamassel einfach nicht mehr salonfähig? VW-Chef Matthias Müller hat in einem Interview im Handelsblatt von einem Ende der Diesel-Pkw gesprochen, zumindest bei VW. Der Radiowissen-Energieexperte Georg Ehring: In den USA hat VW alle Dieselmodelle vom Markt genommen. Kann VW wirklich auf den Diesel komplett verzichten?
Im Moment würde es der VW ziemlich schwer fallen. In Deutschland hat VW, die Marke VW, über die Hälfte der Autos, die hier verkauft worden sind, als Dieselautos verkauft. Und im Konzern ist Audi sogar mit 2/3 noch deutlich darüber. Das heißt, VW ist in Europa und speziell auch in Deutschland sehr stark auf den Diesel angewiesen. In anderen Weltregionen sieht es deutlich anders aus. Und VW muss ja an die Zukunft denken, wenn dem Diesel der Wind auch in Deutschland ins Gesicht bläst und in Europa, dann wird VW das möglicherweise über kurz oder lang machen müssen. VW-Chef Matthias Müller hat gesagt, möglicherweise wird man irgendwann auch keine weiteren Dieselmotoren mehr entwickeln. Das war eine Aussage, die auf ziemlich lange Zukunft gemünzt war, aber vielleicht kommt das alles auch ein bisschen schneller.
Warum hat VW denn in den USA alle Diesel vom Markt genommen, hier aber nicht?
In den USA ist der Diesel kaum noch zu verkaufen. Ich habe es mal nachgeguckt, Zahlen von Anfang dieses Jahres, da waren so gut 200 verkaufte Diesel im Monat noch in den USA, jetzt nicht mit Bezug auf die Marke VW. Und wegen des Skandals um die Betrügereien beim Abgas ist in den USA kein Diesel eigentlich mehr zu verkaufen. Aber man muss dazu sagen, der Marktanteil des Diesels in den USA war sehr viel geringer. VW hatte da ja eine sehr aufwendige Werbekampagne gestartet, Clean Diesel, die angeblich alle Normen erfüllen. Und damit haben sie versucht, auch in umweltbewussten Staaten wie Kalifornien den Diesel auf den Markt zu drücken. Und als dann aufgeflogen ist, dass das alles Betrug war, da haben sie dann die Reißleine gezogen.
Ich habe den Eindruck, dass viele Autohersteller, viele deutsche Autohersteller vor allem, eigentlich echt gut entwickelte Dieselmodelle haben, auch Modelle, die wenig verbrauchen. Hat sich der Konzern bei der Weiterentwicklung der Dieselmotoren vielleicht ein bisschen verzockt und muss da überhaupt noch so viel entwickelt werden? Sind die nicht schon gut?
Die sind im puncto Verbrauch ziemlich gut, im puncto Abgase sind sie nicht gut. Man hat die Techniken, diese Techniken zur Abgasreinigung einmal von Feinstaub und einmal von Stickoxiden sind aber ziemlich teuer. Und die Autohersteller haben die Technik wohl so optimiert, dass sie bei den Prüfungen vor allem in Europa durchkommen, im realen Straßenverkehr diese Werte aber meistens überschreiten. Und manche Autohersteller sind auch der Meinung, dass das legal ist, wenn zum Beispiel die Wirksamkeit der Abgasreinigung unter 20 Grad deutlich nachlässt, bis gar nicht mehr vorhanden ist. Und damit kommt man nicht mehr durch. Da muss man dann nachbessern. Und diese Nachbesserung ist wohl ziemlich teuer und zum Teil auch für den Autofahrer unbequem. Also man muss eventuell zum Beispiel Harnstoff nachtanken. Ein zweiter Tank neben dem Diesel, wo man dann noch die Abgasreinigungsflüssigkeit dazu tanken muss. Das wollte man bisher vermeiden und hat das auf die Wartungsintervalle schieben können, dadurch, dass in vielen Situationen der Harnstoff einfach nicht gebraucht wird und dann auch die Reinigung gar nicht stattfindet. Und dieser Fusch, der geht ja in Zukunft nicht mehr und da muss man dann umdenken und das kann so teuer werden, dass der Diesel vom Markt verschwindet.
Das ist gerade schon so ein bisschen angesprochen. Welche Rolle spielt ein Diesel weltweit? Ist das eigentlich nur noch ein europäisches, vielleicht sogar deutsches Ding?
Ja. Der Diesel ist in Deutschland sehr groß, in Europa ist er auch einigermaßen groß. Die deutschen Hersteller haben sehr stark auf den Diesel gesetzt. Der hat ja einen Vorteil, du hast es ja auch angesprochen, er ist vom Verbrauch her wesentlich günstiger als ein Benziner in den meisten Fällen. Aber andere Länder, andere Kontinente haben wesentlich weniger vom Diesel immer gehalten in den USA. Das hat zum Teil traditionelle Gründe, dass die anderen Hersteller da nicht so drauf gesetzt haben. Aber es hängt auch damit zusammen, Diesel hat seine Vorteile bei großen Autos, bei starken Autos und dicken Autos, die in Deutschland sehr viel gebaut werden, in Südamerika, in Indien, in China aber nicht. Und deswegen ist die Nachfrage nach Diesel bei uns auch traditionell viel größer als anderswo. Und der Versuch, den Diesel anderswo auf den Markt zu bringen, der scheitert gerade. In Indien wird er auch gerade wieder vom Markt genommen zum Beispiel.
Siehst ja immer, wenn du viele lange Strecken fährst, also über 15.000 Kilometer pro Jahr oder noch mehr, dann hol dir eben einen Diesel. Diesel hat immer noch Steuervergünstigungen, deswegen ist Diesel günstiger in Deutschland. Welche Vorteile gibt es überhaupt noch sonst?
Der geringe Verbrauch eben. Aber wenn die Steuervergünstigungen wegfallen dann ist ein wichtiger Vorteil weg, dann bleibt der günstigere Verbrauch, aber man kann auch den Verbrauch des Benziners optimieren und vor allem der Verbrauch hängt ja davon ab, wie dick das Auto ist. Ein kleineres Auto verbraucht auch weniger.
Die Radiowissen Energieexperte Georg Ehring über Diesel, nicht das Getränk, nicht die Jeansmarke, sondern Kraftstoff. VW denkt drüber nach, sich von Diesel-Pkw zu verabschieden.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir über sexistische Werbung eines Wettanbieters gesprochen, hier in die Radio Wissen. Wir beide, die haben überall die Straßen plakatiert, auch direkt hier vor unserem Funkhaus ist so ein Plakat. Da ging es darum, ob man mit einem nackten Arsch werben kann, ne, Sebastian. Es hat viele Reaktionen gegeben bei uns im Netz. Du hast sie zusammengetragen. Also was halten unsere Hörer von der Plakatwerbung?
Ja, Barbara Kalaheller findet es einfach blöd. Sie schreibt, was hat ein nackter Hintern mit Sportwetten zu tun? Die Werbung ist weder hintersinnig noch irgendwie anders interessant. Ich habe generell nichts dagegen, wenn mit Sex-Sales in der Werbung gespielt wird, aber das ist wirklich nur platt und langweilig. Das ist zumindest interessant, finde ich. Da öffnet sich so ein Mittelweg. Sex in der Werbung, sagt sie ja von mir aus, aber dann bitte mit Stil, wenn es schon sein muss.
Anspruchsvoll.
Genau, und nicht so platt wie hier. Markus Kappe versucht dagegen zu klären, was man unter Sexismus versteht. Er sieht das so. Die Frage ist doch, was versteht man unter Sexismus? Wird die Frau durch dieses Plakat herabgewürdigt? Offensichtlich ist die Frau an einem Strand. Ich habe auch schon nackte Frauen am Strand gesehen. Es ist ein Eyecatcher wie der Fensterputzer, der mit freiem Oberkörper für zuckerfreie Brause wirbt. Sexistisch ist es meiner Meinung nach, wenn damit auch eine Wertung oder ein Rollenklischee einhergeht. Das sehe ich in diesem Fall nicht so.
Okay, bleibt die Kritik beim Sexismus stehen bei unserer Diskussion im Netz oder wird da noch was anderes bei dieser Werbung beanstandet?
Also Seko Sun sagt zwar auch, dass die Werbung sexistisch ist, so wie 80% aller Werbung, auf der eine Frau abgebildet ist, meint sie. Aber das eigentliche Problem ist für sie, dass hier Werbung für Wetten gemacht wird, was jährlich etliche Menschen in die Spielsucht und in den persönlichen Ruin treibt. Ihrer Meinung nach sollten Sportwetten analog zu Zigaretten und Alkohol nicht öffentlich beworben werden. Und Axel Pitschaft sagt, dass die Werbung für ihn nicht sexistisch, sondern nur dumm und entwürdigend ist. Und zwar für alle Fußballfans, alle Frauen, alle Männer und alle Zocker. Denn so primitiv sind wohl wirklich nur die wenigsten, sagt er.
Dankeschön für die Diskussion bei uns im Netz. Schaut gerne auch mal wieder vorbei auf unserer Facebook-Seite von D-Radio Wissen. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwoch.
Ja, einen schönen Abend noch.
Dankeschön, Sebastian Rahms. Am Mikrofon war Ralf Günther. Bye-bye.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.